Der furchtbar liebe Gott, mit dem werden wir uns heute beschäftigen. Und wir halten uns vor allem im 2. Mose, Kapitel 33 auf. Zuerst jetzt aber noch eine Geschichte. Es ist im Januar 1992 passiert. Da ist ein praktisch neuer Airbus A320 als R1 Flug 148 z'Abig zu Lyon gestartet. Es war ein französischer Inlandflug auf Straßburg. Bis zum Sinkflug ist alles nebliger Wintertag. Bis zum Sinkflug ist alles problemlos gelaufen. Aber im Anflug auf Straßburg haben die Piloten einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Statt einem Sinkflugwinkel von 3,3 Grad am Autopilot einzugeben, haben sie einen Sinkflugrate von 3300 Fuß pro Minute eingegeben. Das hat zur Folge gehabt, dass das Flugzeug doppelt so steil abgesunken ist wie geplant. Die Piloten waren mit dem Sprechfunk, mit dem Navigieren so beschäftigt, dass sie den Irrtum nicht entdeckt haben. Und der Airbus A320, der hier noch ohne Terrainwarnung ausgerüstet war, ist darum 10 km vor der Piste in Straßburg in einen Wald in der Vogesen abgestürzt. Von diesen 96 Personen, die an Bord waren, haben nur gerade ein Flight Attendant und 8 Passagiere überlebt. Unter diesen 8 Passagieren hat es einen Mann gehabt, sagen wir ihm den Monsieur Dupont, der hat vor dem Flug schon einen sehr turbulenten Tag gehabt. Auf dem Weg zum Flugplatz ist er nämlich mit seinem Porsche verunfallt. Er hat einen Frontalzusammenstoss gehabt mit einem anderen Auto. Und wie durch ein Wunder hat er auch diesen Unfall leicht verletzt überlebt. Und trotz dem haarsträubenden Unfall hat er es noch rechtzeitig auf den Flugplatz geschafft, auf den Flug auf Straßburg. Wenn er gewusst hätte, wie der Flug ausgeht, hätte wahrscheinlich gern auf diesen Flug verzichtet. Ich weiss nicht, wie es am Monsieur Dupont heute geht. Ich habe nie mehr etwas gehört und nie mehr etwas gelesen von ihm. Aber ich möchte doch behaupten, dass dieser Mann sicher nicht mehr der gleiche war wie vor dem katastrophalen Tag. Wenn ein Mensch am gleichen Tag zweimal so einen fürchterlichen Unfall überlebt, der normalerweise tödlich ausgeht, dann macht das etwas mit so einem Mensch. Wenn ein Mensch zweimal am gleichen Tag am Tod so in die Augen schaut, dann gibt ihm das zu denken. Ich bin überzeugt, dass der Tag das Leben von Monsieur Dupont und seine ganze Lebensperspektive von Grund auf verändert hat. Wir kommen später nochmal auf den Monsieur Dupont zurück. Aber jetzt tauchen wir die Geschichte vom Volk Israel, wo unter der Führung von Mose durch die Wüste gezogen ist. Begleitet von gewaltigen Wundern, wir kennen die Geschichte, ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei zu Ägypten befreit und hat ihnen versprochen, er führe sie in ein Land, wo sie im Frieden, im Überfluss und im Wohlstand leben können. Gott hat dafür gesorgt, dass die Ägypter das Volk Israel gehen mussten. Und Gott hat dann das Volk mit Essen und mit Trinken versorgt. Und es ist gar nicht so einfach in der Wüste. Jeder Israelit, der das miterlebt hat, hat praktisch täglich können erleben, wie Gott wunderbar in sein Leben eingegriffen hat. Es war eine ganz gewaltige Zeit. Aber das Volk Israel, das war immer wieder unzufrieden. Sie haben ausgerufen, weil es immer nur Manna zu essen gegeben hat. Nichts als Manna. Und sie hätten am liebsten wieder zurückgehen auf Ägypten, weil dort das Essen so abwechslungsreich war. Obwohl sie dort als Sklaven leben mussten. Und was immer wieder kam, ist, sie haben immer wieder Angst gehabt, sie müssen in der Wüste verdursten. Sie hatten Angst vor der einheimischen Bevölkerung, die auf der Sinai-Halbinsel gelebt haben. Und sie hatten sogar vor Gott selber Angst, wo ihnen begegnet ist, begleitet von Blitz und Donner und einem Erdbeben. Und dann ist noch das mit dem goldenen Kalb passiert. In dieser Zeit, wo Gott am Mose auf dem Berg Sinai oben die Steintafel mit den 10 Geboten übergeben hat, in dieser Zeit hat das Volk Israel am Fuß von dem Berg sich ein goldiges Kalb gießen lassen. In der selber gemachten Gott aus Gold haben die Israeliten mehr Vertrauen gehabt als in den Gott, den sie tagtäglich erleben konnten. In den Gott, den sie aus der Sklaverei zu Ägypten befreit hat. Kein Wunder, dass Gott wütig geworden ist über sein Volk. Ich lese aus dem 2. Mose, Kapitel 32, Vers 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Gott hat doch tatsächlich das Volk Israel wollen auslöschen, vernichten. Der Mose hat alles gemacht, um das zu verhindern. Und er hat Gott angefleht und bittet, er soll es nicht machen. Er hat Gott daran erinnert, was denn die Ägypter könnten denken, wenn es ihm nicht gelingen würde, das Volk Israel erfolgreich durch die Wüste zu führen, so wie er es ja angesagt hat. Er hat Gott auch daran erinnert, dass er doch einen Bund geschlossen hätte mit dem Abraham und dem Abraham schon versprochen hätte, er mache aus ihm ein riesengroßes Volk, ein Volk, das man gar nicht zählen könne. Und Gott hat sich von Mose tatsächlich umstimmen lassen. Er hat das Volk zwar bestraft, aber er hat es nicht vernichtet, er hat es nicht ausgelöscht. Aber die berechtigte Verstimmung von Gott über sein Volk, über sein halsstarrige Volk, war noch nicht ganz verraucht gewesen. Ich lese weiter im nächsten Kapitel, Kapitel 33, Vers 1 bis 5. Der Herr sprach zu Mose: Geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir hersenden einen Engel und ausstoßen die Kaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk und ich würde dich unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Passen die Vers zu einem Gott, wenn wir an einen lieben Gott glauben? In den vorherigen Vers haben wir gelesen, dass Gott das ganze Volk hat wollen vernichten. Und zum guten Glück hat der Mose das können verhindern, hat Gott können überzeugen, dass er es nicht machen soll. Und da lesen wir jetzt, dass es Gott mit seinem Volk ganz einfach verleidet ist. Er hat nicht mehr selber wollen, das Volk durch die Wüste führen, Richtung Land Kanaan. Er sagt da, wenn er nur einen Augenblick mit dem Volk mitgehen würde, dann würde er es vernichten, dann würde er es auslöschen. Das tönt nicht nur hart, das ist auch hart. Und trotzdem hat Gott das Volk nicht allein der Führung von Mose, von einem Mensch, überlassen. Gott hat einen Engel geschickt, der dem Volk vorausgegangen ist und der es begleitet hat. Aber jetzt nochmal, wie ist das möglich, dass Gott eigentlich sein Volk Israel, das auserwählte Volk, am liebsten vernichtet hätte? Machen wir uns womöglich falsche Vorstellungen von unserem Gott? Im Hebräer Kapitel 10, Vers 31 steht: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es steht aber auch im 1. Johannesbrief 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Was stimmt jetzt? Haben wir es mit einem furchtbar schrecklichen Gott zu tun, wo wir zu Recht Angst haben vor ihm? Oder stimmt es, dass Gott selber die Liebe in Person ist? Was stimmt jetzt? Das Thema, das beschäftigt mich schon so seit einiger Zeit. Wie werden wir fertig mit diesen zwei so gegensätzlichen Aussagen über Gott? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir immer wieder das Bild von einem Schnellzug in den Sinn gekommen. Ich finde die Schnellzüge, so wie sie eingesetzt werden zwischen Bern und Zürich, eine geniale Sache. Mit diesen Schnellzügen ist man von Zürich aus in weniger als einer Stunde zu Bern. Das ist nur möglich, weil die Züge zwischen Olten und Bern bis auf 200 km pro Stunde beschleunigen können. Und wenn jetzt so ein Zug in voller Fahrt einem vorbeirauscht, dann spürt man die Wucht, die Kraft, die Energie, die in so einem Schnellzug hineinsteckt. Wer zu nahe am Bahndamm steht, der muss schauen, dass er von der Druckwelle nicht umgerührt wird. Und wenn er sich am Schnellzug sogar in den Weg stellen will, dann würde er erbarmungslos zermalmt. Ganz ein anderes Bild haben wir vom gleichen Schnellzug, wenn er im Bahnhof steht. Da kann man so näher hin, wie man will. Man kann ihn sogar anlangen. Man kann durch die Türe in den Schnellzug einsteigen und ganz bequem Platz nehmen. Und wenn man dann im Zug sitzt und so mit 200 km pro Stunde durch die Landschaft gleitet, dann kann man voll von den Vorzügen von so einem Schnellzug profitieren. Man kommt bequem, schnell und vor allem ohne Stau, kommt man ans Ziel und kann erst noch die Aussicht geniessen. Das sind zwei total gegensätzliche Bilder vom genau gleichen Schnellzug. Aber man muss wissen, wie man mit so einem Schnellzug umgehen muss, dass die Begegnung mit ihm nicht zur Katastrophe wird. Dass man von seinen Vorzügen profitieren kann. Ich will jetzt nicht behaupten, Gott sei ein Schnellzug, aber man muss auch bei Gott genau wissen, wie man mit ihm umgehen muss, dass auch die Begegnung mit ihm nicht zur Katastrophe führt, dass er ihn nicht vernichtet, sondern dass man seine Liebe zu spüren überkommt. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen oft ganz falsche Vorstellungen haben von unserem Gott. Um Gott zu erfassen, bin ich überzeugt, können wir Menschen viel zu wenig gross denken. Wir schliessen von uns Menschen auf Gott und nehmen an, dass er so im grossen Ganzen mehr oder weniger gleich aussieht und gleich funktioniert wie wir. Das ist nicht einmal so abwegig, weil es heisst in der Bibel, wir seien in seinem Ebenbild geschaffen. Da gibt es Ähnlichkeiten und Parallelen, bin ich überzeugt. Aber wir sind sicher nur in einem gewissen Sinn Gott ähnlich. Weil nur schon das, was wir über Gott da in der Bibel nachlesen können, das übersteigt unsere Vorstellungen bei weitem. Und das ist etwas, was auch der Mose hat erfahren musste. Ich lese aus dem Kapitel 33, 2. Mose, Vers 18 bis 23. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, damit ist Gott gemeint, sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst mir hinterher sehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wieso ist der Mose überhaupt auf die Idee gekommen, er will jetzt die Herrlichkeit von Gott sehen? Dazu müssen wir einfach mal die Situation von Mose ein bisschen genauer anschauen. Der Mose ist verunsichert. Er trägt die Verantwortung vor Gott für sein Volk Israel. Seine Aufgabe ist es, das halsstarrige Volk in das Land zu bringen. Und da fühlt er sich zu Recht völlig überfordert. Bis jetzt hat Gott höchstpersönlich das Volk Israel durch die Wüste geführt. Er hat dafür gesorgt, dass das Volk mit allem eingedeckt war, was es gebraucht hat, und so konnte überleben. Und jetzt zieht sich Gott plötzlich zurück und schickt an seiner Stelle einen Engel. Und darum fühlt sich jetzt der Mose zurückgewiesen. Er weiß nicht so recht, ob Gott noch zu einem steht oder ob er es auch mit Gott verspielt hat, wie das Volk. Ein Liebesbeweis von Gott würde jetzt einfach helfen. Und darum fordert der Mose Gott raus und bittet darum, dass er doch ein bisschen etwas von seiner Herrlichkeit könnte zu sehen bekommen. Und wie reagiert jetzt Gott auf diese Bitte? Gott kommt dem Mose entgegen und bietet ihm an, dass der Mose wenigstens doch könnte zu sehen bekommen, wie gütig das Gott ist. Er sagt: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Das war die Antwort auf die Bitte von Mose. Gott war bereit, an Mose seine Güte zu zeigen, aber seine Herrlichkeit zeigt er ihm nicht. Unter der Herrlichkeit von Gott verstehen wir Macht, Würde, Majestät, Kraft, Größe, Ehre. Gott kann an Mose nicht in seiner Herrlichkeit begegnen, weil das der Mose gar nicht könnte verkraften. Noch viel weniger kann ein Mensch das Gesicht von Gott sehen. Also ein Mensch müsste auf der Stelle gerade sterben. Nur schon seine Herrlichkeit, das wäre nicht zum Aushalten. Aber Gott sieht, dass der Mose eine Ermutigung braucht und geht auf seinen Wunsch ein, so weit das überhaupt möglich ist. Und darum macht jetzt Gott Folgendes mit dem Mose. Gott stellt den Mose in einen Felsspalt. Und dann hebt er seine Hand vor den Felsen, sodass der Mose nichts sehen kann. Und dann geht er in seiner vollen Herrlichkeit vor dem Felsen vorbei. Und erst, wenn er vorbei ist, nimmt Gott seine Hand wieder zurück, dass der Mose ihm hineinschauen kann. Jetzt, was hat der Mose tatsächlich zu sehen bekommen von Gott? Nicht etwa der Rücken von Gott. Keine so komische, verhüllte Gestalt von hinten. Nicht die Rückseite von Gott. Im ursprünglichen Text heißt es nämlich: Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst mein Nachher sehen. Komisch. Was heißt das, dass der Mose, was der Mose da gesehen hat? Der Mose hat im besten Fall einen Schatten von Gott gesehen. Oder er hat einen Nachglanz gesehen. Oder so ein Staubwirbel, nachdem Gott schon wieder verschwunden war. Gleich wie eine Welle von einem Schiff oder ein Kondensstreifen von einem Flugzeug, wenn sie bereits am Horizont verschwunden sind. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so viel grösser, stärker, majestätischer, mächtiger und herrlicher ist. Viel mehr als wir, dass wir gar nicht in seine Welt einpassen. Zusammengefasst heisst es über Gott: Gott sei ein heiliger Gott. Heilig. Das ist ein schwerer Begriff. Und heilig bedeutet abgesondert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mit dem Abgesonderten nicht allzu viel anfangen. Da braucht es noch eine Erklärung dazu. Heilig meint nicht etwa eine Eigenschaft von Gott. Heilig meint vielmehr einen Wesenszug von Gott. Es beschreibt das Göttliche von Gott, wo mit dem Ungöttlichen nichts, aber wirklich gar nichts kann zu tun haben. Das Göttliche ist mit dem Ungöttlichen, also mit allem, was sündig oder menschlich ist, nicht vereinbar. Es vertreibt einander so wenig wie Feuer und Wasser. Einer, der die Herrlichkeit von Gott in einer Vision und wohlverstanden nur in einer Vision zu sehen bekommen hat, das war der Jesaja. Und er schreibt im Jesaja 6, Vers 1 und 5 folgendes. Ich lese es vor in der Übersetzung von der Hoffnung für alle. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Wo die Jesaja die Vision gesehen hat, hat er gemeint, er müsse sterben. Bei dieser Vision von dem heiligen, herrlichen Gott hat er so richtig erkennen können, was für ein unwürdiger und sündiger Mensch er selber ist. Ein Engel hat ihn dann beruhigen, hat ihn wieder aufpäppelt, dass er nicht ganz in Ohnmacht gefallen ist. Wer hingegen Gott von bloßem Auge zu sehen bekommen hat, ist natürlich der Adam und die Eva gewesen. Sie haben bis zum Sündenfall in einer intakten Beziehung mit Gott können leben. Und dann aber haben sie auf den Satan gehört, der ihnen in Form von einer Schlange begegnet ist. Sie haben sich zum Ungehorsam gegen Gott verführen lassen und haben darum die direkte Beziehung zu Gott verloren. Sie haben das Paradies müssen verlassen, weil sie schuldig geworden sind vor dem heiligen Gott. Die Schuld war unverträglich mit der Heiligkeit von Gott. Und das hat katastrophale Konsequenzen für die ganze Menschheit bis in unsere Zeit. Die Schuld von Gott hat zur Folge, dass jeder Mensch sterben muss. Und wer mit dieser Schuld gegenüber Gott stirbt, der geht nach dem Leben auf dieser Welt am ewigen Tod entgegen. Und er kommt an einen Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Das, was Monsieur Dupont 1992 passiert ist, wo er am gleichen Tag zweimal am Tod in die Augen geschaut hat, bei dem Frontalunfall mit einem anderen Auto und beim Flugzeugabsturz, das ist für den Menschen, den Gott nicht kennt, der Alltag, der Normalzustand. Er schaut am ewigen Tod permanent in die Augen und er merkt es nicht einmal. Für so einen Menschen gilt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist der Fall, wenn du auf der Schiene stehst, auf der Schiene von einer Schnellzugstrecke. Wo der Mose gebeten hat, dass Gott ihm doch seine Herrlichkeit zeigen soll, hat Gott geantwortet, Kapitel 33, Vers 19. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Da sehen wir jetzt wieder die andere Seite von Gott, die Gütige. Gott will seinen Namen nicht geheim behalten. Gott will sich vor uns Menschen nicht verstecken. Gott kann man erfahren. Alle nötigen Informationen, die stehen zur Verfügung. Und alles, was wir über Gott wissen müssen, steht in der Bibel. Dann steht da einer: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also Gott sagt da selber über sich, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott sei. Und so zeigt er sich ja auch gegenüber Mose. Er geht auf den Wunsch von Gott ein, soweit das möglich ist. Der Mose darf ihm hinten reinschauen. Und so zeigt Gott an Mose, dass er zu einem steht. Und dass er nach wie vor wette, dass der Mose das Volk Israel ins Land Kanaan führt. Gott ist auch am Volk Israel gegenüber gnädig gewesen. Er hat es zwar bestraft, aber er hat es nicht ausgelöscht. Von der erwachsenen Generation, die da 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, hat praktisch niemand das Land Kanaan erreicht. Aber mit der nächsten Generation hat Gott seine Pläne verwirklicht. Sein auserwählte Volk hat das Land Kanaan können erobern und ist dort zu wohnen gekommen. Dass wir es mit einem gnädigen und barmherzigen Gott zu tun bekommen oder zu tun haben, das sehen wir am deutlichsten im Neuen Testament. Und da können wir nachlesen, was Gott für die Rettung der Menschheit alles unternommen hat, was ihn das alles gekostet hat, zu was er parat war, dass nicht alle Menschen elend verloren gehen. Gott hat sein Liebste, seinen Sohn, zu uns auf die Erde geschickt. Jesus Christus ist zu uns Menschen abgestiegen, muss man sagen, und hat als Mensch unter uns gelebt. Mit Wundertaten, mit seinen Predigten hat er den Menschen bewiesen, dass er der Erlöser ist. Und nach 3 Jahren, als er öffentlich auftreten ist, hat er sich für die Schuld und für die Sünde der ganzen Menschheit hinrichten lassen. Er hat an unserer Stelle den Tod auf sich genommen. Mit seinem Tod hat er für unsere Schuld, für unsere Sünde gezahlt. Jesus ist die Tür, und zwar die einzige Tür, die in den Himmel führt. Dank ihm finden wir zurück in eine intakte Beziehung zu dem heiligen Gott. Jesus ist der einzige Zugang zu Gott. Gleich wie die Tür von einem Schnellzug, wenn er im Bahnhof steht. Jeder Mensch, der auf das Friedensangebot von Gott eingeht und es auch annimmt, der muss keine Angst haben vor der Begegnung mit Gott. Er ist von dem schrecklichen Zustand, wo er eigentlich permanent am ewigen Tod in die Augen schaut, befreit. Er steht vor Gott, wie wenn er nie gesündigt hätte. Daran sehen wir, wie viel das Gott an uns Menschen liebt. Er hat seinen Sohn für die Menschheit hingegeben. Man könnte sagen, Gott hat sich in Jesus selber für uns geopfert. Und das zu einer Zeit, wo wir nicht nach ihm gefragt haben, wo wir seine Finder gewesen sind. Daran sehen wir, wie unendlich gross die Liebe von Gott ist. Ist dir klar, was mit dir passiert ist, wenn du an die Erlösung von Jesus Christus kannst glauben? Mit deinem Leben bist du vorher auf den ewigen Tod zugesteuert und du selber hast es nicht mal realisiert. Dank dem, dass Gott dir gnädig und barmherzig begegnet ist, wenn er Mose begegnet ist, hat er dir permanent Bedrohung durch den ewigen Tod auf die Seite geschafft. Du kannst wissen, dass du eine Zukunft im Himmel hast. Und dafür hast du keinen Beitrag geleistet. Das hast du allein Gott zu verdanken. Was für ein Riesenglück! Es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, was mit uns passiert ist, wenn wir an Gott und an Jesus dürfen glauben. Das ist mehr, als der Monsieur Dupont erlebt hat. Dass er 2-mal am gleichen Tag vor einem sicheren Tod bewahrt worden ist, das hat sein Leben garantiert vollkommen auf den Kopf gestellt. Wie viel mehr muss es doch auch uns verändern, wenn wir checken, was mit uns passiert ist. Die Rettung vor dem sicheren Tod auf der einen Seite und das unendlich grosse Geschenk, dass wir mit dem heiligen, allmächtigen Gott eine Liebesbeziehung dürfen haben, das stellt doch auch unser Leben radikal auf den Kopf. Da kann es doch nachher nicht mehr gleich weitergehen wie vorher. Es ist doch ein klares Vorher und ein Nachher. Ein Leben vor der Bekehrung und ein Leben nach der Bekehrung. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist das Volk Israel dann am Ufer vom Jordan angekommen. Auf der anderen Seite vom Jordan ist jetzt eben das gelobte Land Kanaan gelegen. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild dazu, wo man im Frieden und im Wohlstand kann leben. Ein Land, wo die Sehnsucht gestillt wird, wo die Leere aufgefüllt wird. Jetzt geht es nur noch darum, den Jordan zu überqueren und das Land mit der Hilfe von Gott einzunehmen. Am Stamm Ruben, am Stamm Gad und am halben Stamm Manasse hat aber das Land östlich vom Jordan, also außerhalb vom gelobten Land, vom Land Kanaan, schon sehr gut gefallen. Und so gut, dass sie zum Mose gegangen sind und zu einem gesagt haben, ich lese aus dem 4. Mose, Kapitel 32, Vers 1 und 5. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad, der Halbstamm Manasse wird da komischerweise nicht erwähnt, ist aber da auch dabei gewesen. Die hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh. Und sie sprachen: Haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Die zweieinhalb Stämme, die haben sich mit dem Land östlich vom Jordan zufrieden gegeben. Sozusagen mit dem Zweitbesten. Sie haben sich gesagt, lieber der Spatz in der Hand als Taub auf dem Dach. Sie haben auf das Land, das Gott ihnen versprochen hat, freiwillig verzichtet. Sie haben gefunden, das schöne, saftige Weidland, das passt jetzt doch ausgezeichnet zu unseren grossen Viehbeständen. Die paar Stämme, die haben sich mit dem irdischen, materiellen Wohlstand zufrieden gegeben. Später ist dann mit dem Nordreich Israel bergab gegangen. Das Volk hat Gott den Rücken zugekehrt. Und die zweieinhalb Stämme sind die ersten gewesen, die in die Verbannung abgeführt worden sind. Und von denen ist niemand mehr zurückgekommen. Die anderen neuneinhalb Stämme, die haben sich der Führung von Gott anvertraut. Und Gott hat mit ihnen seine Pläne verwirklicht. Die Stämme haben den Jordan überquert und sind in das versprochene Land eingekommen. Ein Land, das alle Voraussetzungen mitgebracht hat, dass sie unter der direkten Führung vom allmächtigen Gott im Wohlstand und im Frieden haben können leben. Israel hat unter dem König David und dann vor allem aber in der Regierungszeit vom König Salomo eine echte Blütezeit erlebt. Was können wir jetzt aus dem Schicksal von diesen Stämmen lernen? Wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus Christus für unsere Sünden gezahlt hat, dann steht nichts zwischen uns und Gott. Dann haben wir den Frieden mit dem allmächtigen Vater im Himmel. Und dann sind wir sogar ein Kind von Gott. Was für ein unglaubliches Geschenk. Dann möchte Jesus aber auch Herr sein in unserem Leben. Das heisst, wenn du ihm willst nachfolgen, dann wird Jesus dir vorangehen. Das heisst, dann sagt er, wo es durchgeht, in welche Richtung und auch in welchem Tempo. Ob du dich Jesus so radikal willst ausliefern, das musst du darum ganz genau überlegen. Ich bin allerdings vollkommen überzeugt, dass das Optimum wäre. Wieso? Weil Jesus am besten weiss, was du für ein sinnerfülltes Leben brauchst. Wenn wir jetzt einverstanden sind, dass Jesus uns durchs Leben führen darf, dann gehen wir über den Jordan. In das Land, wo Jesus uns in ein Leben führen kann, das sinnerfüllt ist, das uns ausfüllt. Das bedeutet nicht unbedingt ein ruhiges Leben ohne Probleme, aber höchst interessant. Ein Leben, wo unsere Sehnsucht gestillt wird, wo die Leere aufgefüllt wird. Ein Leben, das voll befriedigt. Das Leben, bin ich überzeugt, gibt es nur unter der Führung von Jesus. Zugeben, es braucht Mut und Vertrauen, sich im Ganzen auszuliefern. Aber ich bin 100% überzeugt, dass das das Allerbeste ist. Wenn wir das zulassen, dann steht unser Leben unter der Leitung vom allmächtigen Gott, muss ich das mal vorstellen. Der Gott, der so herrlich, mächtig, majestätisch und heilig ist, dass wir es nicht einmal aushalten würden, ihn anzuschauen. Der führt uns dann durchs Leben. In unserem reichen Land ist die Versuchung gross, dass wir uns mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Mit dem Spatz in der Hand. Statt, dass wir uns führen lassen von Jesus. Man verzichtet freiwillig auf ein Leben mit Gott, wenn man das nicht macht. Viele weigern sich, über den Jordan zu gehen. Und ich rede da ganz bewusst zu uns Gläubigen. Wir meinen immer wieder, wir wissen es besser, und versuchen, unsere Sehnsucht im Luxus zu stillen. Wir warten von einem schnellen Auto, vom dicken Bankkonto, vom Traumhaus, vielleicht auch von der Traumpartnerin oder dem Traumpartner. Mehr Befriedigung als vom Leben unter der Führung von Gott. Aber das ist ein grosser, verhängnisvoller Irrtum. Wenn du realisierst, dass der weltliche Wohlstand deine Leere nicht kann füllen, wenn du dich nach einem sinnerfüllten Leben sehnst unter der Führung von Jesus und du noch nicht herausgefunden hast, wie du das erreichen kannst, dann fang doch an, mit Jesus darüber zu reden im Gebet. Es reicht, wenn du ihm einfach sagst, dass du einverstanden bist, dass er die Führung in deinem Leben übernehmen darf. Und dann warte einfach mal ab, was Jesus daraus macht. Es ist Jesus, der uns über den Jordan führt in ein Leben, das Sinn erfüllt ist. Das ewige Leben fängt nicht erst an, wenn wir gestorben sind. Es fängt dort schon an, wenn wir uns von Jesus durchs Leben führen lassen. Amen. Ich tue noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben ja keine Ahnung, zu wem wir reden. Du bist so gross und mächtig, dass wir das gar nicht einschätzen können, wie du wirklich bist. Herr, wer weiß schon, was es bedeutet, heilig zu sein? Du bist heilig. Du bist eigentlich völlig unnahbar für uns Menschen. Aber du hast es möglich gemacht, durch deinen Sohn, dass wir an die Heiligkeit herankommen. Jesus hat für uns gezahlt. Er hat uns befreit von Sünde und Schuld und er stellt uns heilig vor dich, heiliger Gott, hin. Herr, das ist ein unglaubliches Geschenk, das wir gar nicht einschätzen können. Aber was da mit uns passiert ist, möchte ich dich einfach bitten, deck du uns die Augen auf und zeig uns, was das bedeutet. Von was du uns bewahrt hast und was für ein grosses Geschenk, das du uns gegeben hast. Und Herr, wenn wir dich nur einigermaßen erfassen könnten, wären wir noch mehr als dafür, dass du unser Leben durch und durch zu 100% führst. Und ich bitte dich einfach, schenk uns Einsicht. Greif du ein und hilf uns, dass wir ein Herz haben, das sich auf dich verlässt, das nicht den eigenen Weg weggeht. Bitte hilf uns, dass wir es dir ganz angeben, so wie du verdienst. Wir wollen dich gross machen, dich verehren, du verdienst es. Es gibt keinen heiligen Gott außer dir. Dich wollen wir anbeten. Amen.